Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Vertiefung Germanische Mythologie. Angesichts der Veröffentlichung von God of War Ragnarök plane ich 9 Folgen, um das Spiel bis zum Release am 9. November zu begleiten. Wenn möglich, versuche ich nicht nur Götter und ihre Merkmale aufzuzählen, sondern ein bisschen tiefer zu tauchen, um auch alte Begriffe und Prinzipien zu erläutern, die sich von unserer modernen Welt sich natürlich unterscheiden. Und wenn möglich, versuche ich dabei natürlich auch auf Aspekte des Videospiels einzugehen. In dieser zweiten Folge geht es daher aus aktuellem Anlass noch nicht um die Weltschöpfung, sondern um einige Merkmale der Kultur und Vorstellung der Germanen. Denn der kürzlich veröffentlichte Trailer bietet dafür einige Anhaltspunkte. Ihr habt ihn vielleicht gesehen, er wurde am Ende der State of Play gezeigt. Es waren nur 3 Minuten, aber Sony Santa Monica hat darin einige interessante Köder ausgelegt. Ach so, falls ich mal pauschal von Germanen oder Germanisch spreche, dient das der Vereinfachung. Daher möchte ich auf die erste Folge hinweisen, in der ich die geografischen, kulturellen und vor allem zeitlichen Abstände ein wenig angerissen habe, um zu erläutern, dass es keine einheitliche Religion oder Mythologie gab. Die Germanen waren auch aus politischer und ethnischer Sicht letztlich genauso wenig ein Volk wie die Wikinger. Trotzdem prägte sie auch ein Kontrastbewusstsein zu ihren Nachbarn, wie zum Beispiel den Kelten oder Slawen, für die es in allen germanischen Sprachen ähnliche Fremdbezeichnungen wie Welsche oder Wenden gibt. Aber was ein Cherusker zur Zeit der Varusschlacht, ein Ostgote während der Völkerwanderung, ein Sachse der Frankenkriege oder ein Norweger auf seinem Langschiff über die Götter dachte, konnte sich grundlegend unterscheiden. Und gerade was die Mythologie betrifft, kennen wir fast ausschließlich die Perspektive der Lieder sowie der Prosa der Edda. Die ist, wie gesagt, im mittelalterlichen Island und Norwegen entstanden, also 1200 Jahre, nachdem Cäsar den Begriff Germanen für die aus seiner Sicht barbarischen Völker rechts des Rheins populär machte. Dennoch gibt es nicht nur sprachlich verbindende Merkmale, sondern gerade im Bereich der Helden, Sagen und Götter verblüffende Gemeinsamkeiten, sodass man in dieser Hinsicht durchaus von einem germanischen Kulturkreis sprechen kann. Namen und Motive wanderten dabei nicht nur von Nord nach Süd, sondern auch vom Kontinent nach Skandinavien. Aus einem Siegfried der Nibelungensage wird Sigurd in der Völsungersaga. Aus dem Wodan der Sachsen wird der Odin der Wikinger, aus Theoderich dem Goten wird Dietrich von Bern und dann Tidrek in der nordischen Saga. Man findet auf schwedischen Bildsteinen der Wikingerzeit zum Beispiel Geschichten, die man sich vielleicht schon zur Zeit der Völkerwanderung zwischen Rhein und Elbe erzählte. Mit diesen Geschichten wanderten immer auch Wertvorstellungen. Und auch im aktuellen Trailer von God of War Ragnarök haben sie einige Spuren hinterlassen, die tatsächlich weit zurückreichen. Also folge ich ihnen ein wenig und versuche, einige Merkmale vorzustellen. Fangen wir mit der einäugigen Prominenz an. Man sah nur seine schattenhaften Umrisse, aber dann erstmals Odin, der fast altväterlich mit Kratos sprach. Er wies auf das Blut an dessen und Atreus Händen hin, bezeichnete ihn als gewissenloses, egoistisches Monster, das gar nicht wissen könne, was es bedeuten würde, als Gott verehrt und geliebt zu werden. Odin kämpft ja also im Gegensatz zu Thor, der direkt zum Hammer greift, auch rhetorisch mit Kratos. Er galt immerhin als Schöpfer der Dichtkunst und Runenschrift, er war sehr redegewandt und clever, verkleidete und verwandelte sich sogar, wenn nötig. Oft wanderte er unter den Riesen und Menschen umher, stellte sie mit Rätseln auf die Probe. Dass er hier wie ein mahnender Großvater anscheinend auf einen Stock gestützt und nicht wie ein Kriegsgott auftrat, der ganze Heere mit seinem Speer dem Tod weihen konnte, dürfte also Taktik sein. Vielleicht kämpft Odin in einer Szene sogar mit Runenmagie. Im Lavagefecht war zumindest eine lila Rune zu sehen. Das war übrigens Lagus, die 21. Rune des älteren Futhark, die lautlich für unser L steht und so viel wie Wasser oder See bedeutet, was allerdings im Kontext dieses feurigen Gefechts wenig sinnvoll erschien. Da muss man mal abwarten, ob sie überhaupt eine Bedeutung haben. Das war jetzt auch nur ein kleiner Ausflug zu Odin, da gibt es in einer späteren Folge weit mehr zu erzählen. Dann ist in einer Szene kurz Freya zu sehen, die man ja aus dem Vorgänger kennt und die sich bedrohlich Atreus nähert. Vermutlich denkt sie noch an den Tod ihres Sohnes Balder, den sie ja sühnen wollte. Und da wären wir bei einem zentralen Begriff, nämlich der Rache. Was heute für manche banal oder primitiv klingt, war ein sehr komplexes und wichtiges Thema, das tiefer reichte als nur bis zur Befriedigung aufkeimender Mordlust. Und es hängt stark mit Begriffen wie Ehre und Heil zusammen, die man ohne all das nationalistische Geschwurbel vorurteilsfrei im Kontext der Zeit betrachten muss. Die Rache war jedenfalls ein prägender Teil der germanischen Gesellschaft, die auch in vielen Isländer-Sagas das Leitmotiv ist. Sie konnte sich über mehrere Generationen so tragisch auswirken, dass schließlich die ganze Familie bis hin zu den Enkeln oder gar Urenkeln involviert war. Falls euch das interessiert, empfehle ich zum Beispiel die Njals-Saga aus dem 13. Jahrhundert. Es gibt dazu auch eine sehr gute Hörspielausgabe. Wer es kürzer, abenteuerlustiger und noch aggressiver mag, sollte unbedingt die Egils-Saga lesen. Wenn man so etwas wie heilig heute hört, dominieren oftmals vage christliche Vorstellungen. Aber das Substantiv Heil ist älter, geht vermutlich auf eine gotische Sprachwurzel zurück und bedeutet so viel wie Segen oder Glück. Im skandinavischen Wort Mannhelge steckt zum Beispiel noch diese Symbiose von Mensch und Heiligkeit. Ein Mord betraf jedenfalls nicht nur den direkten Verwandten und seine Familie, sondern die ganze Sippe. Er bedrohte die Ehre und damit das Heil aller Verwandten. Falls man nicht handelte, liefen alle Gefahr, ihr Glück, ihren Segen und ihr Ansehen in der Gesellschaft zu verlieren. Feige zu sein bedeutet im alten Sinne also nicht nur einfach mal keinen Mut haben, sondern auch heillos werden und sich damit sogar in Lebensgefahr zu bringen. Das deutsche Adjektiv feige ist sehr alt und bedeutete tatsächlich totgeweiht, bevor aus feige so viel wie sich verhalten wie totgeweiht, bei uns mutlos und in Skandinavien letztlich verrückt oder in seiner schwächsten Form nur noch ungewöhnlich oder seltsam wurde. Ein Mord und damit eine Bedrohung der Ehre und des Heils war keine private Sache, die man mit seinem Therapeuten oder einem Priester klären konnte, denn das strahlte quasi auf alle Verwandten. Das persönliche Seelenheil des Christentums widersprach komplett der germanischen Vorstellung, in der das Individuum als Verkörperung aller Verwandten und sogar der verstorbenen Ahnen gedacht wurde. Das haben die ersten Missionare nicht verstanden, die es ja als Segen verkauften, wenn ein Heide getauft und damit ins Paradies einziehen konnte. Die erste Frage eines Germanen wäre gewesen, ob er da auch seine Verwandten trifft. Es gibt ja die Anekdote aus dem Frühmittelalter, dass der Friesenkönig Radbot in dem Moment die Taufe verweigerte, als der Priester erklärte, dass er seine heidnischen Ahnen dort oben im Himmel nicht treffen würde, weil die in der Hölle schmoren. Man muss sich das also so vorstellen, dass der Mord an einem Verwandten quasi eine Wunde in einem über Generationen, selbst mit den Toten verbunden, gedachten psychologischen Kollektiv hinterließ, die sich auf alle negativ auswirken konnte. Da wuchs also niemals Gras drüber. Wie ein Zaun, in den plötzlich ein Loch gehauen wird, nur dass dieser Zaun die ganze Familie bis zu ihren Ursprüngen verbindet und sie nicht nur körperlich, sondern wenn man so möchte auch seelisch bis hin zu den Nachkommen vor dem Unheil schützt. Man musste diese Lücke also über die Rache schließen, um nicht nur juristisch über Wehrgeld oder ähnliches eine wirtschaftliche Kompensation zu erhalten, sondern um als Gemeinschaft quasi wieder gesund und weiter mit den Ahnen sowie Göttern verbunden zu sein. Und das Heil einer Sippe galt umso größer und stärker, wenn sie sich auf göttliche Abstammung berufen konnte. Und weil es auf diese mythologischen Wurzeln kein Copyright gab, findet man zum Beispiel einen der mächtigsten Götter, nämlich Wodan, in nahezu allen Königsgeschlechtern. Allerdings betraf das natürlich nur einen sehr kleinen Teil der Gesellschaft, die Jarle und Fürsten. Aber nicht die Knechte, sondern nur die Freien und selbst unter ihnen gab es natürlich einfache Bauern. Galt auch für sie dieses heroische Pathos, wurden auch sie von der Ehre getrieben? Wenn man den Isländer-Sagas Glauben schenken mag, dann erschien es zumindest den Schreibern und Lesern des 13. Jahrhunderts als authentisches Abbild ihrer Vorfahren. Aber es ist natürlich fraglich, inwiefern diese literarischen Motive tatsächlich die Lebenswirklichkeit durchdrangen, wie tief sie wurzelten und vor allem, wie sie sich im Bewusstsein der Gesellschaft änderten. Gesellschaftliche und kriegerische Umwälzungen, wie etwa die Erfahrungen der Völkerwanderung oder der Wikingerzeit, können letztlich nicht nur die sozialen Werte, sondern auch die Hierarchie der Götter durcheinanderwirbeln. Allerdings widmen sich sowohl die mittelalterlichen Gesetzestexte der kontinentalen als auch der skandinavischen Germanen sehr ausführlich dem Thema der Rache und der Kompensation, sodass man von einer gewissen Konstante ausgehen kann. Was uns heutzutage primitiv erscheint, prägte lange Zeit die alltägliche Vorstellung und war, wie gesagt, rechtlich verankert bis hin zum Hausfrieden, der für alle Gäste galt. Würde jemand einen Besucher verletzen, wäre quasi das Heil zweier Sippen beschädigt. Der Täter hätte es also mit der Rache zweier Familien zu tun, jener des Opfers und jener des Gastgebers. Außerdem würde er angesichts dieser unehrenhaften Tat als neiding gelten, als eine Art verachtenswerte Unperson. Das Heil betraf aber nicht nur eine Sippe oder einen Menschen, es konnte sogar einen festen Ort haben, sich in Waffen und Schmuck, Hallen und Hainen, Bäumen und Tieren befinden. Diese Form der Beseeltheit von Gegenständen und Natur prägt ja heute noch den Shintoismus in Japan. Interessant war in diesem Zusammenhang eine andere Szene aus dem Trailer. Denn man sah den Gott Tyr, dem Kratos tatsächlich die langen Haare abschneidet. Auch sie galten den Germanen als heilig. Sie waren nicht nur Mode, sondern ein Symbol der Macht und Freiheit. Geschoren zu werden war eine Demütigung und oftmals ein Zeichen der Bekehrung. In diesen Szenen wirkt es fast so, als würde Tyr, der ehemals mächtige Kriegsgott der Germanen, der vermutlich von Odin in der Hierarchie verdrängt wurde, zu Kratos und Atreus überlaufen. Man muss abwarten, wie Sony Santa Monica diese Beziehung letztlich inszeniert. Bei den Merowingern, einem fränkischen Königsgeschlecht des Frühmittelalters, war das lange Haar jedenfalls ein Vorrecht der Freien und ein Zeichen der Krieger. Lange Haare waren sogar als juristisches Recht festgeschrieben, das auch Sachsen, Goten, Burgunder, Langobarden und andere kannten. Mit dem Abschneiden der Haare wurde also nicht nur die Frisur verändert, nicht nur ein äußerliches Symbol, sondern eine heilige Verbindung gekappt. Übrigens, auch im Bart konnte göttliche Macht schlummern. Langobarden bedeutet nichts anderes als Langbärte, was ebenso wie die Germanen vermutlich eine Fremdbezeichnung anderer Stämme war. Aber die sagenhafte Geschichte dahinter ist viel interessanter. Laut ihrer Ursprungssage wurde der ehemals als Vinila bezeichnete Stamm von Wodan höchst selbst so umbenannt, als er sie eines Morgens vor einer Schlacht gegen die Vandalen auf einem Hügel sah. Er hatte nämlich jenen den Sieg in der Schlacht versprochen, die er als Erste im Gelände sehen würde. Was er nicht wusste, es waren ihre Frauen, die einen Tipp bekamen und die sich ihr Haar um das Gesicht legten. Vielleicht fiel das auch deshalb so auf. Übrigens, das Königsgeschlecht der Vandalen nannte sich Hasdingen, was die Langhaarigen bedeutet. Hier kämpften also letztlich heiliges Barthaar gegen heiliges Haupthaar. Und wir befinden uns natürlich in einem komplett fiktiven Bereich der Ursprungs- und Volkssagen. Aber selbst die Christianisierung konnte einige tief verwurzelte Vorstellungen nicht verdrängen. Zumal Missionare und Kirche zwar keine zwei Meinungen hinsichtlich des Glaubens an ihren einen Gott duldeten, aber ihren christlichen Kult durchaus anpassten. Das Christentum war quasi glaubensexklusiv, aber durchaus kulttolerant, sodass eine Vermischung in der religiösen Praxis entstehen konnte, die letztlich ebenso effizient wie lukrativ für die Kirche war. Da zeigten sich dann lokale Götter in der Heiligenverehrung, die ihre Macht in magischen Artefakten oder Reliquien verströmten. So hielten sich viele heidnische Vorstellungen bis weit ins Mittelalter. Als die bereits bekehrten Angelsachsen im Jahr 1066 die kurzen, im Nacken rasierten Haare der Normannen sahen, die aus der französischen Normandie mit ihrer Flotte übersetzten und England erobern wollten, dachten sie, gegen ein Heer aus Priestern kämpfen zu müssen. Und selbst Friedrich Barbarossa verbot noch im 12. Jahrhundert in seinem Landfrieden, den Bart eines Mannes anzufassen. Aber genug von Haar und Heiligkeit. Ich möchte zum Abschluss noch einmal auf den Trailer und einige weniger prominente Gestalten eingehen, denn Sony Santa Monica ist da tatsächlich quellentreu. In einer Szene sieht man zum Beispiel Kratos gegen Rist und Mist kämpfen. Zwei weibliche Kriegerinnen, die als Walküren auch im Eddalied Grimnismaul auftauchen. Rist bedeutet so viel wie die erschütternde, Mist ist die Wolke. Und last but not least tauchen wohl auch zwei Wölfe aus demselben Eddalied auf, Sköll, der die Sonne verfolgt, sowie Hati, der dem Mond hinterherjagt. Dass Atreus in der letzten Szene einen Pfeil direkt in die Sonne schießen will, könnte darauf hindeuten, dass er einfach nur die Nacht herbeirufen oder dass er Ragnarök beschleunigen will. Denn Hati wird die Sonne letztlich verschlingen. Das war der zweite Teil der Podcast-Reihe Germanische Mythologie. In der nächsten Folge geht es um die Weltentstehung, die sogenannte Kosmogonie, um Riesen und Bäume, um Feuer und Eis. Ich hoffe, das war einigermaßen interessant für euch und wünsche euch wie immer lange Spielzeit und angenehme Bosse. Bis demnächst.